Hallo und willkommen bei Ofenkäse Crimes, dem True Crime Podcast für Ofenkäse und andere Sünden. Totschlag. Hallihallo, hereinspaziert. Hier ist Kati und neben mir ist der liebe Raffi.
Hello from the other side.
AKA Adele.
Ja.
Raphael.
Ja.
Was niemand weiß, eigentlich hat Raphael die ganzen Songs von Adele geschrieben und lebt jetzt im Schatten ihrer Berühmtheit.
Ja, ich habe eigentlich blonde lange Haare.
Ja.
Und Fake-Fingernägel.
Seit wann hat Adele Fake-Fingernägel?
Ich habe heute ein Video mit ihr gesehen, wo sie Fake-Fingernägel hat. Deswegen singe ich das jetzt auch.
Du weißt manchmal so random Sachen, ne? So Celebrity-Sachen, da bist du echt immer vorne mit dabei.
Yes.
Warum auch immer. Du weißt, warum das ist? Hm? Ich weiß warum, weil du web.de als E-Mail-Anbieter hast.
Nee. Weil ich zu viel auf YouTube rumhänge. Und heute habe ich ein Video gesehen. Das ist auch so ein Rabbit Hole wieder. 73 Questions. Das ist so eine Serie von dem Vogue-YouTube-Kanal.
Ah, ich kenne das. Das gibt's auch mit Donatella Versace, ne?
Ja, die haben nur so übelste Superstars.
Ja, ja,
ich habe
ja
das mit Liam Gallagher gesehen. Der ist einfach der größte Proll der Welt. Und
wundert's dich?
Nee. Sein Bruder ist noch schlimmer. Und dann habe ich es noch mit Lord gesehen. Lordi? Lord?
Meinst du Lordi von Hard Rock
nee,
Halleluja?
Nee, Lord, die Sängerin. Lord heißt
Hard
sie.
Hard Rock Halleluja, definitiv Guilty Pleasure, aber egal, so weit sind wir noch nicht in unserer heutigen Folge. Ich würde sagen, wir fangen erstmal von vorne an, weil zuerst kommt der Fall und danach die Guilty Pleasure-Kategorie.
Okay.
Raffi, ich beginne direkt mit einer Frage an dich. Und zwar hat die Frage mit unserem heutigen Thema zu tun. Und zwar wollte ich dich fragen, ob du einen Organspendeausweis besitzt.
Nein.
Hast du mal einen besessen?
Ja.
Okay, du hast das direkt so gesagt, als ob du ultra der Gegner von Organspende wärst. Und ich war schon so, okay, gleich muss ich mich von Raffi trennen, alles klar.
Mein Gehirn kriegt niemand.
Wir machen noch, das will auch keiner, oder? Nein, doch, das ist sehr schlau, aber da ist auch opferes Zeug drin, meine ich.
Ja.
Die Frage ist, ob nach meinem Geburtstagswochenende hier wieder noch deine Leber und Niere will.
Ich war noch safe, würde ich sagen.
Ja, es gab andere Leute, die auch schon mal hier im Podcast waren. Grüße an euch, die vielleicht nicht mehr ihre Leber und Nieren abgeben sollten. Raffi denkt gerade über nach, wer alles da war. Naja, egal. Mental wart ihr natürlich alle in Gedanken auf meiner Geburtstagsparty mit dabei. Und ich sag auch mal ganz lieben Dank an die süßen Messages, die ihr mir über Instagram geschrieben habt. Ja.
Nee, aber ich habe keinen Organspendeausweis. Ich hatte aber mal einen, den habe ich verloren.
Okay, und dann hast du dir keinen neuen mehr geholt?
Nee, irgendwie, ich habe es verpeilt und dann nicht mehr dran gedacht.
Was durfte man dir da alles entnehmen? Hast du gesagt, nimmt einfach alles oder?
Ich weiß nicht mehr genau. Ich habe auf jeden Fall die Augen ausgeschlossen. Das fand ich irgendwie creepy.
Die Gedanken, dass da eine Leiche ohne Augen ist quasi, oder was?
Ja, und es ist natürlich irrational. Man sollte eigentlich alles geben, aber ja, fand ich damals.
Okay, gut. Aber das war schon so, dass du es eher gruselig fand und es deswegen ja nicht gemacht hat. Okay.
Ja, ich wollte meine Augen behalten nach dem Tod.
Okay. Ja, also wie du dir schon denken kannst und wie ich es auch schon gesagt habe, es geht heute um das Thema Organraub und dafür nehme ich dich, Raffi, und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mit nach China. Denn China ist weltweit gesehen hinter den USA, also die sind auf Platz 2 Vizemeister in Organtransplantationen. Und das, obwohl es dahinter überhaupt kein rechtliches System gibt, wie hier in Deutschland. In Deutschland wird nämlich die Organ- und Gewebespende über die sogenannte Entscheidungslösung geregelt. Das ist eine Abwandlung der Zustimmungslösung. Das bedeutet, früher konntest du nur Verstorbenen die Organe entnehmen, wenn die das quasi im Leben vorher festgelegt haben. Aber mit der Entscheidungslösung kannst du das halt auch durch Angehörige zustimmen lassen. Was ich eigentlich ganz gut finde, weil ich glaube, dass es damit zu mehr Organspenden kommt.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ja. Ja, sorry.
Man hat auch, glaube ich, weniger Hemmungen, die Organe von jemand anderem abzugeben, als
seine eigenen.
Zu entscheiden, die eigenen abzugeben, ja, auf jeden Fall.
Echt? Nee, ich finde es, glaube ich, schwieriger, wenn dir jetzt was passieren würde, fände ich es schlimmer zu sagen, okay, ihr könnt seine Organe, also ich würde es trotzdem machen, aber ich fände es leichter, in meinem Leben darüber zu bestimmen, was ich mit meinen Organen mache. Ich glaube, gerade für Eltern und sowas stelle ich mir das schon schwierig vor. Das ist ja auch mit Maschinen ein- und abschalten so eine Sache. Ich glaube, das ist immer, macht euch einfach einen Organspendeausweis. Ja. Ich glaube, es ist einfach besser, wenn man das vorher geregelt hat. Ja. Und die chinesische Regierung versucht seit Jahren, die hohe Anzahl der Transplantationen von Organen damit zu rechtfertigen, dass die entnommenen Organe von kriminellen VerbrecherInnen, die zum Tode verurteilt und hingerichtet worden, stammen. Aber diese Rechnung geht, wie ihr heute erfahren werdet, nicht ganz auf. Die Triggerwarnung zur heutigen Episode findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Und dann würde ich sagen, Raffi, legen wir los. Wenn du zwischendurch Fragen hast, dann schreist du einfach. Mhm. Die Diagnose trifft sie wie ein Schlag. Nierenkrebs, lautet die Feststellung der Ärztinnen von der betroffenen Ruru Sang. Nicht lange dauert es, bevor ihr beide Nieren zu versagen scheinen und sie auf eine Dialyse, also eine Reinigung des Blutes, angewiesen ist. Ruru ist sich sicher, das wird bald ihr Ende sein. Ebenso meint es das Schicksal nicht gut mit Xiuying Sang. Ihr Ehemann wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Hundeelend ging es ihm. Seine Diagnose? Akute Hepatitis. Seine Leber hörte fast vollständig auf zu arbeiten. Als beide Betroffenen durch Medien und Hörensagen erfahren, dass es in China ganz einfach ist, Spendeorgane zu erhalten, steht fest, dass eine Reise von Taiwan nach China die lebensrettende Lösung sein könnte. Ein Funken Hoffnung, der wiederkehrt. Doch mit der Hoffnung kommt auch die Frage des Geldes auf. Denn so eine Organtransplantation hinterlässt Leere in der Geldbörse. Als Ruru Sangs Mutter von der Möglichkeit erfährt, setzt sie alle Hebel in Bewegung, um das Geld für die Rettung ihrer Tochter möglich zu machen. Als die Familie mühsam gespart hatte und anderthalb Jahre Dialyse Ruru körperlich schwächten, stand nun 2001 die Reise von Taiwan nach China an, die sie von der Abhängigkeit der Dialysemaschine befreien sollte. Auch Jiwing Sangs Ehemann machte sich auf den Weg in das ca. 2000 Kilometer Luftlinie weit entfernte China. Im Krankenhaus angekommen, bemerkte Jiwing, dass die gesamten PatientInnen auf der Station für Organtransplantationen angemeldet waren. Xi Wai, praktizierender Arzt in Wuhan, war schon seit einer gewissen Zeit aufgefallen, dass viele seiner PatientInnen eine Reise nach Taiwan für neue Organe antraten, auch wenn sie von ihnen nicht überwiesen wurden. Immer wieder fragte er sich, woher kamen die vielen Spendeorgane. Seit 1999 kam es in China zu einem rasanten Anstieg an Organtransplantationen, erklärt Hui Jili, Professor für Pharmakologie, in der Doku Ausgeschlachtet – Organe auf Bestellung. Im Jahr 2003 gab es ca. 6000 Transplantationen. Dieser Wert stieg auf 12.000 Operationen im Jahr 2004. Innerhalb eines Jahres kam es zu einer Verdopplung der Organtransplantation. Jifu Hang, Direktor des chinesischen Komitees für Organspende und Transplantation, sagt stolz in die Kamera: Unser Land liegt auf Platz 2, wenn es um Organtransplantation geht. Laut Medienberichten, so Hui Jili, gab es 2006 sogar 20.000 durchgeführte Organtransplantationen. Doch wie bereits schon gesagt, gibt es kein freiwilliges Organspendesystem in China. Auch gibt es kein Gesetz, das die Entnahme von Organen bei Hirntoten oder Unfällen, zum Beispiel im Verkehr, erlaubt. Man fand heraus, dass es zwar freiwillige Spender gab, die aber nicht zu der Zahl der tatsächlich transplantierten Organe passten. Raphael, was glaubst du, wie viele freiwillige Spender gab es von 1990 bis 2010 und wie viele Organe wurden aber wirklich transplantiert?
Also ich muss mal kurz überschlagen dafür, ja?
Ja.
Also du hast gesagt, 2006 waren es 20.000.
Ja.
Wenn man davon ausgeht, dass das noch weiter steigt bis 2010, mhm, gehe ich jetzt einfach mal von im Schnitt 6.000 pro Jahr aus, das heißt in ungefähr 10 Jahre, also 60.000. Ich sage mal jetzt einfach 60.000.
120.000 Transplantationen,
gab's.
Ja.
Oh, das ist verrückt, weil dann ist das ja noch viel krasser angestiegen.
Und was glaubst du, wie viele Freiwillige gab es?
1.000.
Nee, 130 Stück.
Oh.
Jo. Und das.
Also eine Promille.
Ja.
Ein Tausendstel davon.
Verrückt. Das passt halt vorne und hinten nicht, ne?
Nee.
Ja. Und so wollen auch Xiuying und Ruusang wissen, woher kommen diese Organe. Ihnen wird erklärt, dass sie von hingerichteten Gefangenen aus dem Todestrakt stammen. Doch wie viele können das sein? Die Zahl der Hinrichtungen ist in China Staatsgeheimnis. Deswegen gibt es über sie keine genauen Angaben. Was aber vorhanden ist, sind Einschätzungen der Anzahl von hingerichteten Menschen. Diese Einschätzung variiert von hingerichteten Menschen von 2000 bis ca. 10.000 pro Jahr. Viel mehr als alle anderen Hinrichtungen in der Welt zusammen. Doch diese Zahl reicht immer noch nicht für die Erklärung abertausender Organtransplantationen aus. Nicht alle, die hingerichtet werden, kommen als Spender in Frage, beispielsweise wegen Krankheiten. Und zweitens passt nicht jedes Organ zu jedem Empfänger oder Empfängerin. So muss zum Beispiel Bluttyp und Gewebetyp des Empfängers und Spenders kompatibel sein. Hui Jili beschreibt, dass für China der Organhandel zu einem extrem lukrativen Geschäft geworden ist, da man versucht, internationale Kunden, die Hilfe benötigen, ins Land zu holen. Raffaele, ich lese dir jetzt mal die Preisliste von 2006 für menschliche Organe vor. Für die Hornhaut, die du ja nicht abgeben wolltest früher, hätte man $30.000 bezahlt oder bezahlt man $30.000. Für die Lunge zahlte man Stand 2006 150 bis $170.000, Leber $98 bis $130.000 und Niere, Pankreas, Pankreas ist Bauchspeicheldrüse, ne?
Ja.
$150.000. Ja, und Niere $62.000. Habe ich das schon gesagt? Nee, ne?
Stolze Preise.
Ja. Doch wie viel wert ist der Mensch? Und wie reagiert man, wenn das Leben der Liebsten auf dem Spiel steht? Doch was ist, wenn dafür ein anderer Mensch sein Leben lässt oder sogar lassen musste? $1 Milliarde nimmt das chinesische Gesundheitssystem im Jahr ein. Einige Webseiten von Krankenhäusern in China werben damit, innerhalb einer Woche lebenswichtige Organe für zahlende PatientInnen zu beschaffen. Nach der Blutuntersuchung wurde Ruusang erklärt, dass jederzeit Organe für sie bereitständen. Regulär müssen weltweit Menschen auf ein passendes Spenderorgan lange warten. Doch so nicht in China. Herzen, Lungen und Leber werden schnell zur Verfügung gestellt. Und dies lässt sich nur so erklären, sagt David Mathis, Menschenrechtsanwalt. Wenn Organe bestellt werden, werden explizit Menschen dafür hingerichtet. Telefonuntersuchungen nach China in die Transplantationszentren ergaben, dass sogar am Telefon damit geworben wird, dass man hier innerhalb Tage und sogar Stunden Organe erhält. In langsamen Fällen seien 1 bis 2 Wochen Wartezeit normal. Selten muss man länger als 1 Monat warten. Es muss also nun fast jedem klar sein, dass dies nur möglich ist, wenn es einen großen Pool an möglichen Spendern und Spenderinnen gibt. Von lebenden Spendern, die man zu einer beliebigen Zeit tötet für ihre Organe. Und in diesem Moment, so Hui Jili, wird die Entnahme selbst zur Hinrichtung. Annie, eine Mitarbeiterin in der Verwaltung eines Thrombose- und Therapiezentrums in Liaoning, China, berichtet, Zitat, »Ich habe ein Konzentrationslager mitten im Krankenhaus aufgedeckt. Mein früherer Mann war Neurochirurg und hat mit mir von 1990 bis 2004 dort gearbeitet. Er musste die Hornhautentfernung der Augen von Falun Gong-Anhängern bei lebendigem Leibe durchführen. Ich kann die grausamen Verbrechen bezeugen. Mit Gewalt wurden Organe wie Leber, Nieren und Hornhäute aus lebenden Falun Gong-Anhängern geschnitten. Einige atmeten noch, nachdem sie die Organe entnommen hatten. Trotzdem wurden sie danach in die Müllverbrennungsanlagen geworfen. Der Kessel im Heizraum diente als Behilfskrematorium. Einige waren sehr widerstandsfähig, erinnert sich Annie. Die Polizei verschleppte sie ohne Haftbefehl. Deswegen hatten sie keine Papiere. Bis jetzt ist noch kein Falun Gong-Anhänger wieder freigekommen.
Wenn ich da kurz einhaken dürfte, was ist denn Falun Gong, Kathi?
Ja, genau darum geht es jetzt. Also Falun Gong oder auch Falun Dafa genannt, bedeutet wörtlich übersetzt eigentlich sowas wie das, also das bedeutet das übersetzt, das Dharma-Rad oder das Rad des Gesetzes. Und Gong ist eine Übung dabei. Jeder kennt das ja vielleicht, Qigong, so eine Meditationsübung. Und Falun Gong oder Falun Dafa genannt ist eine spirituelle Disziplin, die erstmals 1992 durch öffentliche Vorträge von ihrem Begründer Li Hongqi in China eingeführt wurde. Sie verbindet die Praxis der Meditation und langsame Qigong-Übungen mit einer moralisch-ethischen Philosophie. Also es gibt quasi bei Falun Gong drei Prinzipien, nach denen die Leute leben. Das ist einmal die Tugend Wahrhaftigkeit, Mitgefühl und Nachsicht und Toleranz. Also das ist das, wonach die Falun Gong-Anhänger quasi leben. Und die verbinden das mit stehenden Übungen und fließenden Bewegungen. Also es ist mehr so eine spirituelle Glaubensgemeinschaft. Die verfolgen kein politisches Interesse oder so dahinter.
Gut, sind aber trotzdem Werte, die natürlich nicht zu einem diktatorischen Regime passen.
Genau, das ist jetzt das Problem. Vor der Unterdrückung von den Falun Gong-Mitgliedern bekannten sich zwischen 70 und 100 Millionen Menschen zu der spirituellen Bewegung, mehr als zu der herrschenden kommunistischen Partei in Chinas. Und ja, du sagst es schon, jede unabhängige Partei, die in China entsteht, wird halt bedingungslos bekämpft und unterdrückt. Und so halt auch Falun Gong. Und wie ich ja schon gesagt habe, verfolgt Falun Gong keinerlei politischen Ziele und trotzdem ist die spirituelle Gemeinschaft der kommunistischen Regierung in China ein riesengroßer Dorn im Auge. Besonders das Konzept der Ehrlichkeit wird die kommunistische Partei beunruhigt haben, die ja, wie wir alle wissen, aus Lüge, Täuschung und Propaganda besteht. Die Regierung hatte Angst, da Falun Gong aus so vielen AnhängerInnen bestand. Und somit wurde ab 1990 eine Dienststelle zur Unterdrückung der Falun Gong-Bewegung gegründet. Das führte zu einem großen friedlichen Protest von Falun Gong-AnhängerInnen, was wiederum dazu führte, dass die Regierung ein Deportationssystem veranlasst hat. Also die Falun Gong-Anhänger wurden dann aus den Dörfern gebracht. Es wurde aufgedeckt, wo die leben. Man nahm Kollegen und Familienmitglieder in die Verantwortung, die so ein bisschen zu bespitzeln und denen das zu verraten und die zur Besinnung zu bringen. Und ja, wenn das halt nicht geschah, dann wurden die quasi in Arbeitslager oder Umerziehungslager quasi gesteckt. Genau, und da leben viele auch noch bis heute. Irgendwelche Einwände dazu noch von dir?
Ja, klar, aber ja, okay. Die bringen halt nur nichts.
Ja, diese Umerziehungslager, das ist schon heavy. Da werden wir wahrscheinlich noch mal eine Folge zu den Uiguren in China machen. Ja. Das hatte ich mir schon lange vorgenommen, weil ich auch eine Arbeitskollegin hatte, die da ganz viel zu erzählen kann. Das ist wirklich krank. Naja, aber weiter zu diesem Fall hier. Im Jahr 2006 werden dann David Mattis, also der Menschenrechtsanwalt, von dem ich die ganze Zeit erzähle, und der Autor des Untersuchungsberichtes Bloody Harvest, also übersetzt blutige Ernte, namens David Kilgore von einer Nichtregierungsorganisation in Washington angefragt, dem Verschwinden der Falun Gong-Anhängerinnen auf den Grund zu gehen. Also den Verschwinden von aus den Lagern quasi, weil da immer ganz viele nicht mehr wiederkamen, die da einst lebten. Mattis und Kilgore erhielten dafür aber kein Geld und auch keinerlei Anweisungen. Also die durften das komplett selbst aufziehen, diese Untersuchungen. Als jüdischer Mensch ist mir klar, dass ich ein anderes Leben führen würde, wenn damals die Nazis gewonnen hätten, sagte Mattis. Deswegen sagt er der Arbeit an der Untersuchung zu. Eine Lektion habe der Friedens- und Nobelpreistragende Mattis gelernt. Egal wo, gegen Menschenrechtsverletzungen muss man sich aufbegehren. Annie, die Verwaltungsmitarbeiterin, dessen Ehemann Neurochirurg war, berichtet, dass sie von all den schrecklichen Ereignissen erst 2003 erfuhr. Ihr Mann litt unter Albträumen und Panikattacken. Er schrie auf, sobald Annie ihn berührte. Annie erfuhr, dass auch ihre Kolleginnen über die Vorgänge im Krankenhaus Bescheid wussten. Ich konnte damit nicht mehr leben, erzählte Annie. Sie bat ihren Ehemann, seinen Job zu kündigen. Doch dies bedeutete Gefahr für die Familie. Sie beschlossen, aus China nach Kanada zu fliehen. David Mattis und Kilgore versuchten Annies Mann mehrmals als Zeugen zu vernehmen, doch er schweigt, da er Angst hatte, sein Asyl in Kanada zu verlieren, wenn er bestätigt, dass er an einem Massenmord beteiligt war. Annie erzählt, dass sie und ihr Mann mehrmals fast getötet worden sind, nachdem ihr Ehemann sich weigerte, Organe von Falun Gong-AnhängerInnen zu entnehmen. Die Kollegen im Krankenhaus schwiegen aus Angst und finanzieller Vorteile. Zeugen gibt es nicht. Die Leichen wurden verbrannt. Genau das macht die Aufdeckung so schwer. In einem OP gibt es hinterher keine Beweise, so Mattis. Er wusste, die Sache muss anders angegangen werden. Ma Kunan, Sprecher des Gesundheitsministeriums in China, wehrt sich gegen die Vorwürfe. Es sei ein Angriff auf China und die chinesische Regierung. Das US-Konsulat schaffte es, eine Kontrolle des Krankenhauses zu bekommen. 5 Stunden wurde das Krankenhaus untersucht. Doch Mathis sagte in einem Interview, dass die Untersuchung 3 Wochen nach den Enthüllungen stattfand. Wie lange braucht man, um einen OP zu säubern und Beweise zu vernichten? 1 Stunde? Vielleicht 2? Was glaubte die Gruppe vom Shanghaier Konsulat zu finden? Fragte sich Mathis. David Mathis erzählt ebenso über das Vertuschungstalent von Chinas Regierung. Die sogenannten Umerziehungslager in China sind in Wahrheit Arbeitslager oder Gefängnisse. Die Wahrheit könne also nur durch Gefangene ans Licht kommen, die es schaffen, aus den Lagern zu fliehen. Und das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht passieren. Mathis und Kilgour schafften es nicht, ein Visum für China zu erhalten, um dort selbst Nachforschung zu beginnen. Und so holten die beiden sich die Hilfe chinesischer MuttersprachlerInnen, die zum Teil in den USA oder in Kanada lebten. Sie sollten Krankenhäuser telefonisch kontaktieren und angeben, dass sie an Falun Gong-Organen interessiert seien. Und jetzt werde ich euch diese Nacherzählung der realen Gespräche hier einmal vorlesen. Spreche ich mit dem Chushan-Krankenhaus für Lebertransplantation? Ja, worum geht es? Warten Sie, ich rufe einen Arzt. Hallo? Ja, hallo. Nehmen Sie Lebertransplantationen vor? Ja, das tun wir. Wie lange ist die Wartezeit? 1 Woche ungefähr. Gibt es auch Organe von Falun Gong-Anhängern? Die sollen ja besonders gut sein. Ja, wir haben solche. Die guten Organe, die kommen ja von Falun Gong-Anhängern, oder? Sind sie frisch? Und wie viele Stunden sind sie alt? Höchstens 24 Stunden, aber normalerweise schaffen wir das auch in 10. Ein anderes Gespräch, wieder ein Lockvogel. Hallo, spreche ich mit dem Krankenhaus? Ja. Ich hätte gerne eine Beratung. Ja? Wie lange lagern Sie die Lebern? Nicht lange. Alle Vorräte sind vorher getestet, vielleicht 12 Stunden. Ich habe gehört, es gibt Lebern von Falun Gong-Anhängern. Haben Sie auch solche? Sie müssen einfach herkommen. Also haben Sie welche davon? Kommen Sie einfach hierhin. Ab April haben wir wieder mehr davon, weil die Zahl der Lieferanten jetzt stetig steigt. In etwa 15% der von Mathis und Kilgour geführten Anrufe gab es Zugeständnisse über Falun Gong Organtransplantationen und das in ganz China. Hallo, bin ich mit der urologischen Abteilung verbunden? Ja, sind Sie. Führen Sie Nierentransplantationen durch? Ja, wir führen viele davon durch. Als Patient bevorzugt man natürlich die Versorgung mit einer Lebensspende von Gefangenen, zum Beispiel von Falun Gong. Haben Sie solche? Ja, das ist kein Problem. Sie haben also genug Lebendorgane von Falun Gong-Anhängern. Selbstverständlich. Kein Problem, Sie können jederzeit hier hinkommen und dann besprechen wir alles. Kilgour und Mathis ließen die Telefonate von unabhängigen DolmetscherInnen übersetzen. Daraufhin wurden sie von der Regierung Chinas beschuldigt, die Schriften manipuliert zu haben. Mathis und Kilgour sprachen mit Falun Gong-Anhängern, die außerhalb von China lebten. Sie berichteten, dass bei ihnen regelmäßig Bluttests und Untersuchungen durchgeführt worden sei, aber bei anderen Gefangenen, die nicht von Falun Gong waren, keine Untersuchungen stattfanden. Dabei ging es nicht um ihre eigene Gesundheit, denn trotzdem wurden sie gefoltert. Kurz dazu, das sind Leute, die es daraus geschafft haben, aber eine Seltenheit, dass das passiert. Ich wurde mit Gewalt in einem Raum gezerrt, sagte Cindy Song, eine Falun Gong-Anhängerin. Sie sagte dem Arzt, dass sie gesund sei, aber er antwortete mit Hohn, ich nehme eine riesige Spritze und nehme dein ganzes Blut ab. Sie drückten mich auf eine riesige Liege und führten Untersuchungen mit Röntgen und Ultraschall durch, erinnerte sich Cindy. Andere Falun Gong-Anhänger berichten, dass bei ihnen 10-mal im Jahr Blut abgenommen wurde. Das ergibt aber erst Sinn, wenn zum Beispiel Nierenwerte stetig und routiniert untersucht werden müssen, zum Beispiel für eine Spende der Nieren. Falun Gong-Anhänger verstanden den Grund für die Tests nicht. Denn sie wussten, es geht nicht um ihre Gesundheit, da sie in den Lagern menschenunwürdig behandelt wurden. Doch warum werden die Falun Gong-Anhänger untersucht und nicht die anderen Gefangenen? Der Grund ist einfach. Falun Gong-Anhänger werden in China als gesund betrachtet, denn sie trinken nicht, rauchen nicht und praktizieren meist gesundes Qigong. Und das finde ich eigentlich, da muss ich jetzt mal kurz einhaken, so perfide. Die Regierung will die Leute loswerden und findet die scheiße, weiß aber ganz genau, dass was sie machen, eigentlich ja gesund ist und völlig legitim ist. So.
Ich glaube eher, dass es da um die Wahrnehmung in der Bevölkerung geht, weil diese Bewegung hat ja deswegen so viel Zulauf, weil die Leute das als positiv wahrnehmen und das lässt sich dann halt gut verkaufen.
Meinst du?
Ja, ich glaube, dass das der Grund ist.
Ja, aber Qigong wird ja auch eher als was gesehen, was gesunde Menschen machen, meditieren und sich nicht trinken, ja, nicht
wird,
rauchen.
Wird
ne?
als das gesehen, ja. ja. Ob die das dann letztlich waren, sei mal dahingestellt.
Klar. Ich meine, wenn mir bittet jemand eine Leber an von jemandem, der trinkt und geraucht hat oder von jemandem, der es halt nicht, würde ich halt auch sagen, ich nehme die andere.
Natürlich.
Ja. Falun Gong-Anhänger sind sogenannte Gewissensgefangene. Sie haben nichts rechtlich Kriminelles begangen, sondern lediglich einen Glauben gehabt und wurden deshalb gefangen genommen. Statistiken beweisen, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Beginn der Verfolgung von Falun Gong und Organtransplantationen seit 1990 gibt und diese verlaufen parallel. Annie, die Mitarbeiterin des Krankenhauses, erzählt weiter über die Arbeit ihres Mannes. Er hat Tagebuch geschrieben. An einer Stelle erzählt er, dass er gerade dabei war, einer bewusstlosen Frau die Kleider aufzuschneiden, als ein Päckchen herausfiel. Mein Mann öffnete es und sah, dass es ein Glücksbringer mit einem Falun Gong-Symbol enthielt. Außerdem fiel ihm ein Zettel in die Hände, auf dem stand: Alles Gute zum Geburtstag, Mama. Das hat meinen Mann völlig fertig gemacht, so Annie. Enver Toti, ein ehemaliger Chirurg in China, der sich gegen Organhandel einsetzt, berichtet in einem Interview im April 2013 folgendes. Sehr geehrte Damen und Herren, euer Ehren, mein Name ist Enver Toti, ein ehemaliger Chirurg, der einem hingerichteten Gefangenen Organe entnommen hat. Ich wurde in der Stadt Komul geboren, Komul, die im östlichen Teil von Ostturkestan liegt, das die Chinesen Xiangyang nennen. Xiangyang, China. Das Eisenbahnzentralkrankenhaus. Ich war damals ein junger Chirurg in der Ambulanz, als ich an der Reihe war mit Operieren. Das Krankenhaus liegt im Norden der Stadt und ist weit vom Stadtzentrum entfernt. Ich war einer der wenigen Ärzte, die die Muttersprache der Einwohner von Xiang sprachen. Eines Tages brachte ein Mann einen Teenager mit und bat mich, den Jungen zu untersuchen, ob ihm ein Organ fehlt. Ich fragte ihn, warum er kein Organ mehr haben sollte. Er sagte, er habe gesehen, dass Jugendliche aus seinem Dorf einen Monat lang vermisst gemeldet werden und dann festgestellt wird, dass ihnen ein Organ gestohlen worden war. Er verlor seinen Sohn vor 3 Monaten, als er mit ihm auf dem örtlichen Sonntagsmarkt einkaufen war. Jemand hatte seinen Sohn letzte Woche zurückgebracht und nun machte er sich große Sorgen, dass ihm ein Organ fehle. Enver Toti berichtet, ich habe keine Narbe gefunden, die darauf hindeutet, dass ein Organ entnommen wurde. Also habe ich ihm gesagt, dass alles in Ordnung sei. Allerdings habe ich in diesen 6 Monaten als Arzt 3 Jungen gesehen mit riesigen Narben am Körper. Diese Narben hatten alle die Form eines Us, die einzigartige Form für Nierenoperation. Dann im Sommer 1995, es muss ein Mittwoch gewesen sein, war ich der Einzige, der keinen Operationstermin hatte. Also sollte ich an diesem Tag frei haben. Meine beiden Chefchirurgen riefen mich einen Tag vorher in ihr Büro und fragten mich, ob ich Lust hätte, mal etwas Wildes zu machen. Ich war damals ein junger Chirurg und ein Chirurg aus Leidenschaft. Und ich war so aufgeregt, als ich hörte, was sie sagten. Du gehst in den OP und fragst nach dem größten mobilen Operationsset. Bringen Sie 2 Ihrer Assistenten und 2 Krankenschwestern mit und informieren Sie mich bitte, wenn Sie fertig sind, sagte der Chef. Am nächsten Morgen riefen sie mich gegen 9.30 Uhr an und ich ging zum Krankenhaus, erinnert sich Toti. Dort wartete am Tor ein Krankenwagen, der eigentlich nur ein Lieferwagen mit einem Bett darin war. Als wir uns an der Pforte versammelt hatten, erschienen 2 Chefärzte in einem Auto und sagten uns, wir sollten ihnen folgen. Der Transport machte sich dann auf den Weg in Richtung Westen. Wir hatten ein 2-Krankenhaus im westlichen Gebirgsdistrikt. Ich vermutete, dass wir dorthin fahren würden. Auf halber Strecke unserer Fahrt sahen wir, wie der Wagen nach links abbog und unser Fahrer sagte, das ist der Weg zu den westlichen Hinrichtungsstätten in den Bergen. Ich fröstelte sogar, obwohl es ein heißer Sommer war. Da war ein Hügel und unsere beiden Chefärzte waren dort. Sie sagten, du wartest hier und kommst zurück, wenn du Schüsse hörst. Ich hatte Angst und fragte mich, warum wir hier waren. Aber wir wurden darauf trainiert, dem Befehl zu folgen, ohne nach dem Warum zu fragen. Es waren Schüsse zu hören. Keine Maschinengewehreschüsse, aber viele Gewehre schossen gleichzeitig und ich drängte mein Team, in den Wagen zu springen und zum Eingang des Berges zu fahren. Es gab dort viele Leichen. Ich schaute durch die Windschutzscheibe und das Fenster auf der Fahrerseite. Ich konnte so 5 oder 6 Leichen links am Hang des Hügels sehen, kahlgeschorene Köpfe mit Gefängnisuniform. Die Stirn der Gefangenen war aufgeplatzt. Ein Polizist rief uns zu, der letzte ist deiner. Beeil dich. Entnehmen Sie ihm die Leber und 2 Nieren. Ich verwandelte mich in einen Roboter, der darauf trainiert war, seine Aufgaben zu erfüllen. Diese Polizisten und meine Assistenten legten die Leiche bereits auf das Bett im Transporter. Das Opfer war ein Mann in den 30ern, unrasiert mit langen Haaren. Die Kugel ging durch seine rechte Brust. Die Krankenschwestern haben die Leiche vorbereitet. 2 Chefchirurgen standen links von mir und beobachteten meine Bewegungen. Ich bat darum, eine Narkose zu verabreichen, aber sie sagten nur, das sei nicht nötig. Wir werden sie verabreichen, wenn es nötig ist. Der Mann schien sowieso schon tot zu sein, also begann ich mit dem Einführen der Schere. Den Schnitt machte ich in einer T-Form, um alle Organe freilegen zu können. Mein Skalpell fand seinen Weg durch seine Haut. Man konnte Blut sehen, und das bedeutet, sein Herz pumpte noch, er lebt. Mein Chefchirurg flüsterte mir zu, beeil dich. Sein Wort war der Befehl und ich empfand es auch als eine Art Zusicherung, dass ich das auf seinen Befehl hin tun musste und nichts Falsches tat. Die ganze Operation dauerte etwa 30 bis 40 Minuten. Die Chefchirurgen legten die Organe fröhlich in eine seltsam aussehende Schale und sagten, okay, jetzt gehen Sie mit Ihrem Team zurück ins Krankenhaus und denken Sie daran, das heute ist nie passiert. Seitdem hat niemand mehr darüber gesprochen. Ich würde gerne wissen, was für eine Religion der Mann angehört hat, sagte Toti. Wäre er Moslem, so würde ich in eine Moschee gehen. Wäre er Christ, würde ich in eine Kirche gehen oder in einen Tempel, wenn er Buddhist war. Aber ich habe keine Ahnung. Dieses schlechte Gewissen verfolgt mich mein Leben lang. Falun Gong-Anhänger werden entmenschlicht und in den Medien wie Ungeziefer dargestellt. Eine Touristin, die China besuchte, berichtete Kilgour später, zurückgekehrt in den USA, dass der parteitreue Reiseführer auf einem Platz auf einen Falun Gong-Anhänger deutete und meinte, essen die nicht ihre Kinder? Auf diesem Niveau, so Kilgour im Interview zu Doku, Organe auf Bestellung, verläuft heute noch die Dämonisierung der Falun Gong-Anhänger. Ein weiterer Anhänger berichtete Matters davon, dass sie auf besondere Weise getötet wurden. Leute in weißen Kitteln kamen, machten Bluttests und führten dann mit Kaliumchlorid Herzstillstand und Atemlähmung hervor. Raffi, ich glaube, du hast schon mal in Folge 22 was über Kaliumchlorid erzählt, aber kannst du mich und die Zuhörer da nochmal briefen, was da so besonders dran ist an dem Kaliumchlorid?
Ich weiß nicht genau, wie das physiologisch wirkt, aber das sorgt halt dafür, also Chlorid und wahrscheinlich Kalium auch, Ja, ich glaube auch, sind halt an der Nervenweiterleitung beteiligt und wenn du halt Elektrolytmangel hast, hat das halt Folgen für deinen ganzen Organismus und ich glaube, dass dann, wenn du zu viel Kaliumchlorid hast, du irgendwie den Herzmuskel beeinträchtigst, überlastest oder so und der dann stehen bleibt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
Und kann man das gut rausfinden, ob man daran gestorben? Also
nee.
Das kann man nicht so gut.
Nee, das Einzige, worüber das gut nachweisbar ist, ist entweder direkt nach dem Tod, weil das sehr, sehr schnell abgebaut wird. Wie schnell genau, weiß ich nicht. Ich glaube, das geht innerhalb von Stunden. Die zweite Möglichkeit ist, die Einstichstelle zu finden und halt festzustellen, dass derjenige einen Herzstillstand hatte. Das ist aber natürlich noch kein direkter Nachweis, dass das Kaliumchlorid war. Weil eine Stichstelle kann halt auch sein
bedeuten. Ja.
Insulin oder
ja.
Er hat sich gestochen mit einer Nadel oder so. Ja.
Ja, und nachdem die Anhänger dann mit dem Kaliumchlorid vergiftet wurden, kamen die Leute halt dann sofort ins Krankenhaus und dann wurden die Organe entnommen. Doch nicht immer wurde gewartet, bis der Tod eingesetzt hatte, so erzählte Annie zum Beispiel, dass die Falun Gong-Anhänger auf dem OP-Tisch Höllenqualen erlitten. Einige Ärzte flüchteten ins Ausland und die, die sprachen, wurden getötet oder mundtot gemacht. Annie trennte sich von ihrem Mann. Sie konnte nicht mit dem Gewissen leben, dass ihr Mann einst lebende Falun Gong-Anhänger-Organe entnahm. Unzählige Anhänger sind noch immer inhaftiert. Noch immer wird dem Albtraum kein Ende gesetzt. Ruru und Xiang, die beiden Frauen vom Anfang unserer Geschichte, sind entsetzt, als sie erfuhren, woher die Organe stammten. Beide möchten, um ihre Schuld zu begleichen, darüber reden. Jiang tue es furchtbar leid. Als ihr Mann krank wurde, habe sie sich nicht die Zeit genommen, um nachzuforschen, woher die Organe kamen. Ihr Mann ist aus der Narkose übrigens nicht mehr erwacht. Warum die Transplantation missglückte, hatte man ihr nie mitgeteilt. Nur, dass man ihn einäschern musste, weil er angeblich eine ansteckende Krankheit hatte. Doch das ist eine Lüge, wie Shi Weihong, Arzt aus Taiwan, berichtet. In China werden missglückte Operationen an Patienten immer vertuscht und dann werden sie eingeäschert, damit es hinterher keine kostspieligen Schwierigkeiten gibt. Der Totenschein von ihrem Mann beinhaltete nichtmals die Organtransplantation. Statt einem gesunden Mann nahm sie also die Urne ihres Mannes mit nach Hause. Damals, als Augenzeugen in polnischen KZs vor US-Richtern sprachen, wurde ihnen nicht geglaubt. Der Richter sagte: "Ich sage nicht, dass er lügt. Ich sage nur, die Geschichte ist unglaublich." Dies verzögerte den Kriegseintritt der USA nach Deutschland. Und wenn man sich fragt, wie das möglich sein kann, dass tausende Menschen unwürdig behandelt werden, wenn man nicht glauben kann, dass lebenden Menschen die Organe entnommen werden, dann reicht es auch nicht lange in die Geschichte zurückzureisen, als man auch damals Dinge nicht für möglich hielt, die trotzdem geschahen, die durch Unterdrückung und Verteufelung geschahen. David Matus und Kilgore selbst erhielten mehrmals Morddrohungen. Ihre Veranstaltungen wurden abgesagt. Auf einer der doch stattgefundenen Veranstaltungen wurden Internetzuschaltungen aus China gestattet. Dort wurde Matus von einem Mitarbeiter der chinesischen Zensurbehörde via Videoanruf kontaktiert. "Sie schaden China", sagte ihm der Mann, "und bringen unsere Regierung in Verlegenheit. Dadurch setzen sie auch ihr eigenes Leben aufs Spiel. Haben Sie da gar keine Angst?" Matus antwortete: "Sie können nicht den Überbringer der Nachricht erschießen, weil Ihnen die Nachricht nicht gefällt. Sie sollten besser etwas dagegen unternehmen, dass Falun Gong-Anhängern ihre Organe bei lebendigem Leib entraubt werden, statt hier gegen mich Drohungen auszusprechen." Danach wurde die Verbindung gekappt. Matus sagt: "Natürlich birgt seine Arbeit ein Risiko, doch das sei nichts im Vergleich zu den Menschen, die in China leben." Im Jahr 2008 traf in Israel ein neues Transplantationsgesetz in Kraft. Dieses Gesetz verbietet den Krankenversicherungen, Organtransplantationstourismus zu erstatten. Auch in Spanien wurde in 2010 das Strafgesetzbuch erweitert. Illegale Organtransplantation wurde von nun an als verboten und als Verbrechen angesehen. Kilgores Ziel ist es, alle beteiligten Ärzte auf eine Liste setzen zu lassen, damit sie sich irgendwann vor dem Europäischen Gerichtshof in Den Haag verantworten müssen. Im Dezember 2014 hat China angekündigt, dass sie mit den Organtransplantationen von Hingerichteten aufhören würden. Die Ankündigung ist jedoch nicht gesetzlich verankert, sondern besteht lediglich als Medienbericht. Also mehr oder weniger ist es nur ein Versprechen, das zu jeder Zeit gebrochen werden kann oder schon längst wieder gebrochen wird.
Heavy stuff.
Jo. Mega. Die Doku, mega spannend, aber da wurden auch Bilder gezeigt von den Krankenhäusern und den Transplantationen und den Untersuchungen in diesen Umerziehungslagern. Das ist schon, das passiert halt, ja, ich weiß, wenn ich immer sage, dass für mich geht das halt manchmal nicht in meinen Kopf, dass die Dinge halt passieren, während ich halt hier gerade sitze. Das passiert halt gerade. Das ist halt.
Wir lernen halt in der Schule, dass es KZs gab und dass das halt vor 70 Jahren passiert ist oder fast 80 Jahren. Und das passiert aber trotzdem immer noch auf der Welt.
Richtig. Ich finde das halt einfach. das ganze Regime da und wie viele Leute da, ich habe es ja bei meiner Arbeitskollegin, die mir erzählt hat, die hat Familie halt, die Uigurischer, die aus, also die Uiguren sind, die sagt, die hat gar keinen Kontakt mit ihrer Familie, weil das super gefährlich für die ist, wenn die hier anrufen. Die hat die jahrelang nicht mehr gesehen. Ihre eigene Mutter hat die Kinder von ihr noch nicht mehr kennengelernt, weil die sind halt in diesem Lager und können halt immer nur durch irgendwelche Bekannte, die sie dann irgendwie da kennen, mal telefonieren. Das ist übel.
Ja, das sollte man sich immer auch dreimal überlegen, ob man irgendwelche Sportveranstaltungen aus dem Demo-Land oder aus anderen Ländern guckt, ne? Und inwiefern man es schafft, zumindest so ein bisschen, ja, was heißt zu boykottieren, aber halt.
Ich glaube, dass es halt ganz wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Also sich halt wirklich zu informieren, zu lesen. Ich weiß, dass es manchmal so ganz viele Sachen gibt, über die man informiert sein möchte und muss.
Ja, aber bei China ist das halt ein Thema, was ist hier in Europa noch nicht so angekommen, weil,
ist es auch
weil
nicht.
So viele halt auch Geschäfte machen mit China etc. Das ist eine Weltmacht, die danach strebt, und das sieht man jetzt auch in dem Ukraine-Konflikt, die danach strebt, ihr Denken halt zu expandieren und sich weiter breit zu machen. Als du eben Taiwan gesagt hast, das ist so ein bisschen wie die Ukraine in Ostasien. Die haben sich ja losgesagt von China und China erhebt halt Gebietsansprüche gegen Taiwan.
Ja.
Eine Vermutung ist, China unterstützt den Putin nur oder trennt sich nicht von ihm, weil die halt das als Generalprobe für den Einmarsch in Taiwan sehen, auf Weltbühne.
Da habe ich auch eine ganz krasse Doku zu chemischen Waffen über Taiwan und China, also China für Taiwan gesehen, wo ich auch wieder gedacht habe, das kann man auch als nächstes Fall nehmen, weil es ist alles so heavy und aktuell.
Ja, und deswegen finde ich schon, dass man China auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte und sich damit mal auseinandersetzen sollte, was da alles abgeht. Das heißt nicht, dass ich jetzt sage, man soll keine Elektrogeräte mehr kaufen, die aus China kommen, weil wir
ja
leben halt
möglich.
Einfach in einer globalisierten Welt und das muss man halt dem chinesischen Regime zugute halten. Die haben es halt über Jahrzehnte geschafft, durch diese schiere Masse sich in der Weltwirtschaft zu etablieren, was aber nicht heißt, dass man dem nicht so gut es geht eben Einhalt gebieten sollte. Genau, und das geht halt schon irgendwie jeden was an, sich damit auseinanderzusetzen, finde ich.
Auf jeden Fall. Ich wusste zum Beispiel gar nichts über die Uiguren. Ich wusste das einfach nicht. Ich wusste es nicht. Und meine Kollegin, die hieß, ich kann jetzt nicht sagen, wie sie mit Nachnamen hieß, möchte ich auch nicht, die hat auf jeden Fall eigentlich einen türkisch klingenden Nachnamen. Mhm. Ihr Name wurde aber umgeändert. Also die hat einen chinesischen Namen bekommen.
Ja, wie die Juden halt, ne?
Ja, und das finde ich so, da wirst,
so
kriegst
ähnlich.
Du einfach eine neue Identität und das bist du jetzt und dann kommst du in Lager, um da umherzogen und das passiert jetzt auf dieser Welt und deswegen habe ich halt, ich finde das immer ein bisschen schwierig, KZ und NS-Vergleiche oder sowas zu machen, aber
ja,
ich finde,
da ist der angebracht.
Passt es, da ist halt wirklich angebracht. Ich habe mich auch, habe ich es gedacht, Alter, Kadi, pass auf, was du da sagst, aber ich dachte, nee, es ist so, es ist so.
Das ist ja auch so die Kulturrevolution, die da von Mao Zedong initiiert wurde, wann war das denn? In den 50ern? Das müsste man eigentlich auch besser wissen.
Ich glaube, da müsstest du jetzt, also ich weiß es nicht. Jeder, der mich kennt, und ich möchte hier nochmal sagen, es ist nicht schlimm. Doch, es ist schlimm, wenn ihr sowas nicht wisst. Ich weiß das auch nicht. Ich gucke mir immer ganz viel, weil es in meiner Familie das nie gab, dass man sich viel über Politik unterhalten hat. Schämt euch nicht, euch neue Informationen drauf zu machen, auch wenn ihr das nicht weißt. Das finde ich immer ganz wichtig zu sagen, dass es nicht schlimm ist, wenn man mal was nicht weiß. Sorry.
So, aber sorry. Kulturrevolution hier,
ja.
Kommunistische Machtergreifung. Da wurden Millionen, also zig Millionen Menschen umgebracht. Die Kommunistische Partei hat sich damals die komplette intellektuelle Elite vom Hals geschafft, weil die halt denken können. Und Kulturrevolution halt deswegen, weil die eben alles, was nicht in ihr Kulturbild gepasst hat, eliminiert haben aus China oder halt das meiste.
Ja, so wie hier die Falun Gong-Anhänger das nicht zu deren.
Genau, und das ist was ich habe das so am Rande quasi im Geschichtsunterricht gelernt, als es um moderne Geschichte ging. Und das ist was wir in Europa überhaupt nicht auf dem Schirm haben, wo wir aber gerade als mit unserer Geschichte hier halt natürlich auch Bezüge zu sehen müssen. Und deswegen, ja, ich kann jedem nur ans Herz legen, sich mit dem Thematik China mal auseinanderzusetzen. Einfach, weil das für uns in den nächsten Jahrzehnten wichtig sein wird.
Ja, und es gibt auch wirklich einfach erklärte Dokus und gute zusammen. Deswegen bin ich da einfach ein Fan von, weil ich mich davor auch immer ein bisschen scheue, weil ich denke, ich kann das vielleicht gar nicht verstehen oder ich habe da vielleicht nicht so die Allgemeinbildung. Macht nicht den Fehler wie ich und fangt damit so spät an. Es ist wirklich nicht schlimm, wenn man sich die Informationen später drauf macht und sich interessante Dokus oder vielleicht auch Kika-Nachrichten, Guilty Pleasure auch, die erklären es mit geilen Figuren, hallo, love it, und mit Zebras und so, ja.
Kurz zum Fall, also du meinst 2014, gibt es denn aktuelle Informationen zu dem Thema aus China?
Nee, also es ist halt der aktuelle Stand, dass, ich meine, ich habe den Fall jetzt vor 6 Wochen geschrieben, ich könnte euch nochmal ein Update geben, ob sich, aber ich sehe es nicht, ganz ehrlich. Also wenn ich jetzt Nein oder Ja sagen würde, ich kann es dir nicht beantworten.
Ich meine, mit den uigurischen Umerziehungslagern, das wurde ja auch erst so richtig groß und der breiten Öffentlichkeit bekannt vor ein paar Jahren da. Als das, ja. Ich weiß gar nicht, wie das, auch durch Medienberichte, glaube ich. Ja, heftig.
Ja, das ist schon auf jeden Fall ein spezielles Thema für sich. Es gibt auch super viele Fälle zum Thema Organraub, nicht nur in China. Kairo ist auch relativ groß oft, wenn man darüber liest. Ja, also es gibt da schon relativ viel, viel krassen Scheiß.
Ja, marginalisierte Gruppen halt, ne? Das Thema hatten wir ja schon öfter, auch gerade was so Serienmörder angeht, die greifen sich ja auch oft marginalisierte Gruppen. Und das ist ja hier nicht anders.
Nö, das ist leider hier nicht anders, auf jeden Fall. Aber ich finde es schon, ich hatte irgendwie immer so krass Banden im Kopf, wenn ich an Organraub und so Kokain, weiß ich nicht, Drogen, sowas. Es gibt es ja auch. Aber ich hatte das nicht so im Kopf mit den Falun Gong-Anhängern. Das hat mich wirklich, ich habe es zum ersten Mal gehört, tatsächlich.
Ja, das ist auch was für uns hier so weit weg ist, einfach weil wir seit 80 Jahren in Zentraleuropa in Frieden leben. Und so langsam wachen, glaube ich, ich inklusive auch viele hier auf. Und je näher das Leid eben an einen selber ranrückt, desto greifbarer wird es auch. Letzten 3 Monaten besonders eindrucksvoll.
Es ist ja auch völlig normal, dass der Mensch sich damit verbundener fühlt, wenn Sachen näher dran sind. Also es ist einfach psychologisch normal. Trotzdem sage ich immer, ja, man darf viel Scheiße aus der Welt nicht aus den Augen verlieren. Aber es ist auch menschlich, irgendwann keinen Überblick mehr zu haben. Oder dass das menschliche Gehirn sich irgendwann schützt und Dinge als normal ansieht und nicht mehr so viel darüber nachdenkt. Das ist auch völlig normal.
Ja.
Ja, schwieriges Thema auf jeden Fall. Man hat auch immer Angst dann, also mir geht es so, dass ich irgendwie was Falsches sage oder so, aber ich denke immer, man kriegt mit, dass wir da versuchen, sensibel mit umzugehen und da irgendwie nicht zu sagen, ihr müsst euch damit auseinandersetzen, wobei bei manchen Sachen finde ich schon, man muss ein bisschen auf jeden Fall. Boah, wie weiß ich gar nicht, ob wir jetzt noch irgendwie so nach dem ganzen Scheiß Guilty Pleasure machen.
Mir ist ehrlich gesagt nicht danach.
Mir ist auch heute nicht danach.
Nach systemischem Organhandel, ich weiß nicht.
Ich habe auch irgendwie keinen Hunger mehr.
Ich habe aber noch einen lustigen Tipp für unsere Zuhörer.
Okay, also nach Organhandel ist sie nicht, aber nach lustigen Tipps ist sie schon.
Genau, du meintest ja eben, es gibt so auf Kika sehr lustige Nachrichten, die das anschaulich darstellen, das Weltgeschehen. Und was ich sehr unterhaltsam finde, ist, es gibt alte Ausschnitte aus der Harald-Schmidt-Show von Anfang, Mitte der 2000er, als die noch gut war.
Wo er Oliver Pocher richtig fertig macht?
Nein, 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 das ist ja schon viel später, als er das noch mit Manuel Andrack hatte, also Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und berühmt sind seine Darbietungen, da bauen die mit Playmobil und so Modellbau halt Szenen nach.
Ach, mit der Eisen, mit der Bahnstrecke?
Ja, zum Beispiel.
Das ist so lustig.
Ein super lustiges, da bauen, spielen sie den Nürtinger Bahnhof nach, ja, also da, wo er aufgewachsen ist. Und es gibt, und das ist, darauf wollte ich hinaus, er macht so, ja, so wichtige, wichtiges Kulturwissen vermittelt er mit Playmobil-Figuren. Was wirklich groß, groß, großartig ist, ist Orpheus in der Unterwelt. Das ist eine griechische Sage. Es geht um Orpheus und Eurydike. Ah, kriege ich es zusammen. Also Orpheus ist, glaube ich, ein Sänger und seine Frau wird irgendwie, stirbt, glaube ich, kommt in den Hades.
Griechische Mythologie,
oder? Griechische Mythologie, und er will sie halt zurückholen und geht halt in den Hades, und End vom Lied ist aber, dass er befreit sie, natürlich.
Jetzt spoiler doch nicht alles.
Und es gibt aber einen Twist am Ende.
Okay, gut, gut, dass du es noch gesagt hast. Harald Schmidt, wie heißt das?
Harald Schmidt, Orpheus in der Unterwelt. Okay. Ist wirklich großartig. Es gibt es auch mit anderen Sachen. Es gibt es zum Beispiel auch mit dem Leben von Franz Beckenbauer, wäre das als wichtiges.
Das werde ich mir definitiv heute noch reinbeißen, Alter.
Kulturwissen sieht das auch. Ich glaube, es gibt es auch mit Faust, also für alle, die sich weiterbilden wollen und dafür ein eher ein lustiges Vehikel brauchen.
Okay.
Sei das, ja, vielleicht ein kleiner Tipp hier am Ende.
Aber ihr könnt es ja so machen, guckt euch was Wichtiges an und dann Franz Beckenbauer.
Okay.
Oder zu, je nachdem, wie rum ihr es haben wollt. Vielleicht wollt ihr Franz Beckenbauer eher abends im Bett
zum Einschlafen. Das ist Franz Beckenbauer Prä-Sommermärchen-Skandal. Also
was war denn da der Skandal?
Naja, der hat halt die Leute geschmiert, damit die dafür stimmen, dass die WM nach Deutschland kommt.
What?
Ja, mit irgendwie 6 Mille oder so.
Crazy, wusste ich gar nicht.
Ja.
Verrückt. Ja, Raffi, ich würde sagen, dann neigt sich die Folge zum Ende zu. Mhm. Wir sehen uns, also wir sehen uns die ganze Zeit noch wieder, aber ihr hört uns erst wieder gegen Ende Juni. Wir machen nämlich jetzt eine Sommerpause. Wie ihr wisst, machen wir den Scheiß hier, wollte ich schon sagen. Es macht natürlich Spaß. Machen wir das hier. Sorry, ich bin manchmal ein bisschen grob. Machen wir das hier komplett alleine. Aufnahme, Recherche, pipapo. Und wir brauchen echt mal zu unseren Brotjobs ein bisschen ja, Freizeit auf jeden Fall. Und mal True Crime Pause. Tut dem Kopf nämlich auch mal ganz gut, sich nicht damit immer zu beschäftigen.
Ja.
Und dann geht's für uns Anfang Juni wieder mit neuen Fällen los.
Ende Juni.
Ende Juni, genau. Ende Juni, Anfang Juli. Da werden wir auch eine junge, nette Dame hier haben, die uns mal zuhören kommt. Mhm. War auch Raffi. Und dann gibt's ganz viel True Crime Sommer Content und
Sommerloch ist nicht bei uns, Leute.
Sommerloch gibt's nicht. Also schade ist nur, dass man bei diesen Temperaturen echt nicht gut Ofenkäse essen kann. Das ist echt widerlich. Vielleicht kalt. Oh Gott, okay, nee, gut. Das ist so eklig. Aha. Gut, wir sagen nur noch heute Schöber.